NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Man kann sie die größte aller Revolutionen nennen, weil niemals eine so festgebaute Bastille so in einem Anlauf genommen wurde. Gestern früh war, in Berlin wenigstens, das alles noch da. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon.
So der Journalist Theodor Wolff am 10. November 1918, einen Tag nach der Novemberrevolution. Trotz seiner hymnischen Worte hat diese Revolution keinen guten Ruf. Die politische Rechte damals sprach von Novemberverbrechern, die politische Linke fand die ganze Revolution zu brav und halbherzig. Wir stellen in dieser Sendung ein Buch vor, das die Leistungen der Revolutionäre würdigt. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir nach Polen, das damals mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zurück auf die Landkarte kam. Über 100 Jahre lang hatte ja Polen als Staat gar nicht existiert, weil die drei bösen Nachbarn, Preußen, Russland und Österreich, es unter sich aufgeteilt hatten. Zuerst aber zu einem neuen Buch über Adolf Hitler. Autor ist der Historiker Volker Ulrich. Vor einigen Jahren schon hat er den ersten Teil einer Hitler-Biografie vorgelegt, der die Jahre bis zum Krieg beschreibt. Jetzt erscheint Teil 2 über die Kriegsjahre 1939 bis 1945. Ein besonderes Augenmerk richtet Volker Ulrich auf die Frage, wie die Person, die Persönlichkeit Hitlers, zusammengewirkt hat mit den Menschen in seiner Umgebung, speziell auch den Eliten im Parteiapparat und auch im Militär. Gerade die letzte Frage, das Verhältnis zu den Generälen, war im Weltkrieg zentral. Ich habe Volker Ulrich gefragt, welchen Anteil Hitler überhaupt an der Kriegsführung hatte.
Zu Beginn des Krieges im Polenfeldzug mischt er sich noch nicht in die operativen Entscheidungen ein. Er hält sich da zurück und lässt die Militärs gewähren. Und das ändert sich bereits in der Zeit der Vorbereitung des Westfeldzugs 1940.
Gegen Frankreich.
Da setzt er trotz oder gegen die Bedenken der führenden Militärs, setzt er mit Erich von Manstein den sogenannten Sichelschnittplan durch. Der Sichelschnittplan, der vorsah, dass die deutschen Armeen den Schwerpunkt des Angriffs durch die Ardennen, die schwer passierbaren Ardennenwälder bis zur Kanalspitze führen sollten und dort in einem Schwenk die in Belgien versammelten englischen und französischen Armeen einkesseln und vernichten sollten. Und dieser Sichelschnittplan war das Erfolgsrezept. Also Frankreich muss innerhalb weniger Wochen kapitulieren. Und dieser Erfolg hat natürlich sein Prestige als Feldherr außerordentlich gesteigert. Der Chef des OKW, Keitel, nennt ihn ja den größten Feldherrn aller Zeiten. Und die Elogen, die damals auf ihn gesungen wurden, die haben natürlich sein Selbstbild auch beeinflusst. Er fühlt sich seitdem den professionellen Militärs überlegen und übt jetzt die Funktion des obersten Befehlshabers der Wehrmacht nicht nur nominell, sondern auch faktisch aus. Das heißt, er behält sich für alle wichtigen, für Planung und Durchführung aller wichtigen Operationen, behält er sich die letzte Entscheidung, das letzte Wort vor.
Manchmal wird Hitler ja im Nachhinein als ziemlich inkompetent hingestellt, in militärischen Fragen, auch in anderen Fragen. Ja. Ist das nicht auch so eine Art nachträgliche Unterschätzung?
Dem würde ich zustimmen. Also die meisten Generäle haben in ihren Erinnerungen nach 1945 fast übereinstimmend bekundet, der Krieg hätte gewonnen werden können, wenn Hitler, der Dilettant Hitler, ihnen nicht ständig ins Handwerk gefuscht hätte.
War natürlich auch eine Entlastung, ein Entlastungsversuch für die Generäle, die gesagt haben, wir konnten ja nichts machen.
Ja. Aber Hitler war weder das militärische Genie, für das er ja dann nach dem Frankreich-Feldzug gefeiert wurde und für das er sich dann auch selbst hielt. Er war aber auch nicht der Ignorante, für alle Rückschläge verantwortlich zu machen. Er kannte sich sehr gut aus in allen Rüstungsprogrammen, kannte alle Waffengattungen bis ins letzte Detail und sein phänomenales Zahlengedächtnis war der Schrecken seiner militärischen Umgebung.
Kommen wir auf ein zweites, noch schrecklicheres Thema zu sprechen, den Massenmord an den europäischen Juden. Mir scheint, dass viele Leute heute, wenn man sie nach den damaligen Abläufen fragen würde, dass die sagen würden, Hitler kam 1933 an die Macht und dann begann die Planung für Auschwitz. Was ist daran falsch?
Es gab keinen geraden Weg nach Auschwitz. Der Weg in den Holocaust verläuft nicht geradlinig, sondern in Schüben. Auch in den ersten beiden Kriegsjahren ist die physische Vernichtung der im deutschen Machtbereich lebenden Juden noch nicht Programm. Man sucht noch nach einem Territorium, in das man die Juden abschieben kann, deportieren kann. Und da rückt im Frühsommer 1940, nach der Niederlage Frankreichs, rückt die französische Kolonialinsel Madagaskar ins Zentrum der deutschen Überlegungen. Dorthin sollen die bis dahin im deutschen Machtbereich lebenden Juden abgeschoben werden.
Also das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja. Frankreich ist erobert und dann entsteht die irgendwie bizarre Idee, den Franzosen quasi diese Insel Madagaskar wegzunehmen, ja, und dort, wenn ich recht verstehe, so eine Art Riesen-Juden-Ghetto zu errichten. Klingt ja absolut absurd, aber das wurde damals ernsthaft diskutiert.
Das wurde ernsthaft in der gesamten Führungsspitze des Dritten Reiches diskutiert. Diese Idee wird allerdings hinfällig, weil England den Krieg wider Erwarten fortsetzt und einen Transport der Juden über See, es waren ja Millionen von Juden über See, damit nicht mehr zu denken ist.
Hitler hatte immer gehofft, dass England aus dem Krieg doch ausscheidet, ja, nach den Triumphen der deutschen Wehrmacht, und das ist eben nicht passiert.
Ne? Ja, genau. Und dann tritt im Zusammenhang mit den Planungen für das Unternehmen Barbarossa, also den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, wird die Idee ventiliert, alle Juden in ein Gebiet der eroberten Sowjetunion zu deportieren, möglichst weit, also bis ans sibirische Eismeer. Und diese Idee bleibt auch eine Chimäre, weil seit August 1941 deutlich wird, dass der Blitzkrieg gegen die Sowjetunion gescheitert ist. Und dann im August 1941, August und September 1941, beginnen die von Heydrich aufgestellten 4 Einsatzgruppen in den eroberten Gebieten der Sowjetunion unterschiedslos Männer, Frauen und Kinder zu erschießen. Das ist sozusagen der Auftakt für die systematische Vernichtung des europäischen Judentums.
Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wenn ich recht verstehe, ist das Bild so, bis etwa Spätsommer, Herbst 1941 war die Hauptidee, die Juden zu deportieren, ja, in irgendwelche öden Gebiete im, ja, Osten, die man noch erobern wollte. Dann, durch den Kriegsverlauf, zeigte sich, man wird diese Gebiete nicht gewinnen können. Und war das dann der Wendepunkt und der Übergang von dem Plan Deportation hin zu dem Plan Massenmord?
Ja, allerdings ist die Frage, wann fällt die Entscheidung, die grundsätzliche Entscheidung? Darüber ist ja viel gestritten worden. Also mir scheint am plausibelsten die These von Christian Gerlach, der eine Grundsatzentscheidung Hitlers auf den Dezember 1941 datiert.
Grundsatzentscheidung, die europäischen Juden zu ermorden.
Zu vernichten, zu, ja, ermorden, ja, ja. Nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, ja, Dezember 1941, ist der europäische Hegemonialkrieg endgültig zum Weltkrieg geworden. Und damit ist genau die Situation eingetreten, die Hitler schon in seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 beschworen hat. Also das berühmte Wort von ihm, sollte das internationale Finanzjudentum noch einmal gelingen, die Völker Europas in einen Weltkrieg zu stürzen, so wird das Ergebnis die Vernichtung der europäischen Juden sein. Mit dieser Prophezeiung begründet er dann auch am 12. Dezember 1941 in einem geheimen Treffen in seiner Privatwohnung in der Reichskanzlei mit den Reichs- und Gauleitern, warum er sich nun entschlossen hat, mit den Juden reinen Tisch zu machen, wie Goebbels in seinem Tagebuch notiert.
Das heißt, Sie sagen, alles spricht dafür, dass die Entscheidung Hitlers, die europäischen Juden zu töten, im Dezember 1941 gefallen ist.
Ja.
Dann eben einen Monat später die Wannsee-Konferenz, in der, ja, die konkreten Planungen begannen. Die Entscheidung ist gefallen im Dezember 1941. Gibt es einen Befehl? Gibt es nicht, hat man nie gefunden, und würden Sie sagen, den wird man auch nie finden, weil Hitler diese Dinge mündlich geregelt hat?
Ja, genau. Also lange hat man ja angenommen, es müsste einen schriftlichen Befehl Hitlers geben, um die sogenannte Endlösung der Judenfrage in Gang zu setzen. Und die Suche nach einem solchen Befehl ist in der Tat ergebnislos geblieben. Und er wird sich vermutlich auch nie finden lassen. Denn wie Sie sagen, Hitler pflegte seine Grundsatzentscheidungen in der Regel nicht schriftlich zu fixieren. Es genügte, wenn er sozusagen seinen Gefolgsleuten seine Wünsche mündlich mitteilte und sie damit gleichsam ermutigte, jetzt Fantasie und Ehrgeiz zu entwickeln bei der Umsetzung dieser Wünsche.
Da wollten sich also auch Leute profilieren und sich, ja, wollten genau, zeigen, ja, sozusagen, dass sie den Führer, ja, also es klingt verrückt, aber es, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, zu zeigen, sie haben den Führer verstanden, er muss, ja, gar nicht mehr aussprechen, was so er will, und haben unter so Umständen noch radikaler, ja, und brutaler, genau, gehandelt, als es irgendwo auf irgendwelchen Befehlen, ja, fixiert war.
Das ist der Mechanismus, sich dann doch gegenseitig an Radikalität zu übertrumpfen. Diesen Funktionsmechanismus hat Ian Kershaw zu Recht genannt, dem Führer entgegenarbeiten.
Wenn Sie Hitler vergleichen mit seinem großen Gegenspieler Stalin, was war ähnlich, was war unterschiedlich?
Ähnlich war sicherlich, dass beide sich in einem sehr scharfen Kampf um die Macht gegen alle Widersacher durchgesetzt haben. Im eigenen Land. Dass beide auch keine Skrupel kannten, Gewalt einzusetzen und diese Gewalt mit höheren Zielen zu rechtfertigen. Und gemeinsam war sicher auch, dass sie beide an einem Mangel an Empathie litten und getrieben waren von großer Rachsucht und Grausamkeit. Das zeichnet, glaube ich, diese beiden Schreckensgestalten in gleicher Weise aus. Als wichtigsten Unterschied würde ich nennen, dass Stalin kein Asadeur war, kein Wabonspieler wie Hitler. Also Stalin besaß ein sehr scharfes Gespür für die außenpolitischen Realitäten und auf diesem Terrain hat er sehr vorsichtig operiert. Das ist übrigens auch der Grund, warum er eben alle Warnungen vor einem deutschen Überfall im Juni 1941 in den Wind geschlagen hat. Er unterstellte im Grunde Hitler dieselbe Rationalität des Handelns, die ihn selbst leitete. Das hat ja dazu geführt, dass dann die Rote Armee tatsächlich von dem deutschen Angriff vollkommen unvorbereitet getroffen wurde.
Volker Ulrich über Hitlers verheerende Entscheidungen während des Krieges und über die Unterschiede zwischen Hitler und Stalin. Soeben ist bei S. Fischer der zweite Teil von Volker Ulrichs Hitler-Biografie erschienen. Er hat den Titel Adolf Hitler, die Jahre des Untergangs. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. 100 Jahre Novemberrevolution, das ist der große Jahrestag in diesem Herbst. Über die Ereignisse damals haben wir hier auf NDR Info schon in verschiedenen Beiträgen berichtet. Jetzt ein Blick aufs Ganze dieser Revolution. Wie erfolgreich war sie? War die Weimarer Republik, die aus ihr hervorging, von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Das sind die zentralen Fragen in einem Buch des Historikers Robert Gerwardt. Er hat in Berlin und Oxford studiert und ist jetzt Professor in Dublin. Hubert Rübsat stellt sein Buch vor.
Der prominente Berliner Journalist Theodor Wolff war am 10. November 1918 so überwältigt davon, dass das besiegte Kaiserreich mitsamt seiner reaktionären Obrigkeitsstruktur binnen weniger Stunden Geschichte geworden war, dass er eine Lobeshymne auf die Novemberrevolution schrieb und sie als die größte aller Revolutionen feierte. Wie er erwarteten auch viele andere nun einen Aufbruch in eine neue Zeit. Bis heute dagegen tun sich viele schwer mit einem Urteil über die damaligen Vorgänge. Zu den verbreiteten Urteilen gehören Begriffe wie gescheiterte oder halbherzige Revolution. Dem widerspricht der Historiker Robert Gerwardt energisch.
Ja, ich denke, dass die Historiker und vielfach auch Journalisten der Novemberrevolution in gewisser Weise Unrecht getan haben. Unrecht insofern, als die Novemberrevolution doch einige politische Veränderungen in Deutschland gebracht hat, weg von der konstitutionellen Monarchie mit beschränkter parlamentarischer Teilhabe hin zu der wahrscheinlich liberalsten, modernsten Demokratie ihrer Zeit. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Weimarer Republik 1933 schon scheitert im Januar und dass viele Historiker versucht haben, die Novemberrevolution zu deuten durch den nachfolgenden Aufstieg Hitlers. Nun weiß jeder Student der Geschichte schon aus dem Proseminar, dass man Geschichte nicht rückwärts lesen sollte, sondern versuchen sollte, sie im Kontext ihrer Zeit zu verstehen. Und genau da liegt das Problem bei der Novemberrevolution.
Gerwardt will mit seinem Buch keine Ehrenrettung der Revolution betreiben. Er verschweigt auch nicht, dass zu Beginn der Neuordnung in Deutschland viel Blut geflossen ist. Beim Matrosenaufstand, bei der Niederschlagung des Spartakusaufstands, den Frühjahrsunruhen 1919, der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik oder dem Wüten der rechtsradikalen Freikorps. Er weist aber auch darauf hin, dass die Unruhen in Deutschland im Vergleich zu den revolutionären Nachkriegsrevolutionen und Aufständen in den verschiedenen, nach Kriegsende zum Teil neu entstandenen Nationalstaaten trotz hunderter Toten im Vergleich weniger blutig verlaufen sind. Gerwardt beschreibt die Leistung des zum Reichspräsidenten ernannten Friedrich Ebert und seiner Mehrheitssozialdemokraten, Deutschland hin zu einer parlamentarischen Republik zu führen. Schon im Dezember 1918 stimmte bei einer Tagung von etwa 500 Vertretern der Arbeiter- und Soldatenräte eine große Mehrheit für eine baldige Wahl zu einer Nationalversammlung und gab damit auch eine weit verbreitete Stimmung in der Bevölkerung wieder. Während die Anfang Januar 1919 gegründete KPD für eine Räterepublik nach russischem Vorbild agitierte und zu einem Wahlboykott aufrief. Die Wahl im Frühjahr brachte dann den Mehrheitssozialdemokraten auch die benötigte Mehrheit, um die vielen Probleme tatkräftig anzugehen. Hier sah sich die neue Regierung vor allem zwei großen Problemen gegenüber. Das war zunächst die soziale Lage im besiegten Deutschland. Robert Gerwardt.
Es gilt, einen verlorenen Krieg zu bewältigen mit mehreren Millionen Toten, Verwundeten, deren Lebensläufe komplett entwertet worden sind durch den verlorenen Krieg, durch die Niederlage von 1918, diesen Leuten sozusagen einen neuen Lebenssinn zu geben, andererseits aber eben auch für Pensionen zu sorgen, die galoppierende Inflation unter Kontrolle zu bringen, dafür zu sorgen, dass konservative Gegner der Demokratie, von denen es ja auch sehr viele gab, nicht dazu zu bringen, dass sie einen Bürgerkrieg anzetteln. Immerhin haben wir es hier mit 6 Millionen nach Deutschland zurückströmenden Soldaten zu tun. Und angesichts der Tatsache, dass es so unendlich viele Waffen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt gab, ist das Ausmaß der Gewalt doch eher begrenzt.
Hinzu kamen dann noch die schweren Lasten, die Deutschland von den Alliierten durch den Friedensvertrag von Versailles auferlegt wurden. Aber es gelang Ebert und der nachfolgenden bürgerlichen Regierung, Maßnahmen zu treffen, von denen heute im Rückblick auf damals kaum die Rede ist. Da ist zum Beispiel die Einführung des Frauenwahlrechts. Andere Neuerungen waren ein Betriebsrätegesetz und Tarifabschlüsse. Der 8-Stunden-Tag, ein Zensurverbot, der Anspruch der zurückgekehrten Soldaten auf ihren früheren Arbeitsplatz und eine Garantie für das Einkommen der Beamten. Als noch belastender für die junge Republik erwiesen sich aber die weiterhin andauernden Kontroversen und zum Teil auch Feindschaften zwischen der Regierung und den Feinden der Weimarer Verfassung auf der Rechten wie der Linken. Die Anhänger der alten, nicht mehr bestehenden Ordnung agitierten weiterhin gegen den neuen Staat und die Regierung und arbeiteten, teilweise auch gewalttätig, auf eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen hin bis zum Regierungssturz. Auf der Linken dagegen wurde die Politik der Regierung als zu halbherzig abqualifiziert und die Politik von Reichspräsident Ebert als zu kompromisslerisch verachtet. Auch von dieser Seite wurde gegen die neue Ordnung gearbeitet und versucht, eigene Forderungen durchzusetzen, während die Mehrheitssozialdemokraten und besonders Ebert aufgrund der Vorgänge in Russland und anderswo ein tiefes Misstrauen gegenüber allen Gedankenspielen in Richtung Rätesystem hatten. Robert Gerwardt.
Ja, Ebert stand 1918, im Herbst 1918 vor einer nahezu unmöglichen Aufgabe. Er musste versuchen, Leute für den neuen Staat zu gewinnen, die auf der einen Seite Revolution radikal ablehnten, also Leute auf der konservativen oder nationalistischen Rechten, auf der anderen Seite Menschen integrieren, die ursprünglich mal Anhänger der deutschen Sozialdemokratie gewesen waren, aber spätestens seit 1914 oder 1916 einer anderen, radikaleren Version der Arbeiterbewegung anhingen und natürlich auch beeinflusst waren durch die Revolution Lenins in Russland und inspiriert waren von dieser Revolution, auch wenn sie nicht direkt darauf aus waren, eine direkte Übertragung der russischen Verhältnisse auf Deutschland zu realisieren, nichtsdestotrotz aber eine sehr viel radikalere Revolution haben wollten.
Was in diesen Jahren nach dem Sturz des Kaiserreichs von den demokratischen Politikern geleistet wurde, verdient nach Ansicht des Autors höchste Anerkennung und verbietet es, von einer misslungenen oder halbherzigen Revolution zu sprechen.
Man kann die Probleme der Anfangszeit der Weimarer Republik überhaupt nicht wegdiskutieren. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck meines Buches. Allerdings versuche ich zu zeigen, dass es der Regierung Ebert doch unter widrigsten Umständen gelingt, sicherlich der SPD-geführten Regierung und dann auch nach folgenden bürgerlichen Regierungen gelingt, bis Ende 1923 die Demokratie so weit zu stabilisieren, dass die meisten Leute Ende des Jahres 1923 eher optimistisch in die Zukunft schauen.
Dass die Weimarer Demokratie später unter neuen Schwierigkeiten und unter tatkräftiger Beteiligung antidemokratischer Kräfte von links wie rechts, aber auch aus dem bürgerlichen Lager 1933 zusammenbrach und von der Nazi-Diktatur abgelöst wurde, widerspricht dem Urteil von Robert Gerwardt nicht. Die zumindest vorerst gelungene Stabilisierung der neuen Demokratie in Deutschland wird von ihm kenntnisreich, faktenreich und sehr lesbar in seinem Buch dargestellt. Dieses ist auch geeignet, möglicherweise vorhandene Vorurteile zu korrigieren. Außerdem ist die Lektüre geeignet, um aus der Gründungsphase und dem letztendlichen Scheitern des ersten deutschen demokratischen Staates für die heutige politische Diskussion zu profitieren. Das Buch ist uneingeschränkt empfehlenswert.
Sagt Hubert Rübsaat über das Buch von Robert Gerwardt. Es hat den Titel »Die größte aller Revolutionen, November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit«, erschienen ist es im Siedler Verlag. Für die Polen ist dieser Sonntag ein großes Datum. Vor 100 Jahren kam ihr Land zurück auf die Landkarte. In den sogenannten polnischen Teilungen am Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich ja die großen Nachbarn das Land aufgeteilt. Russland bekam den Osten, die Habsburger den Süden, Preußen den Westen. Jetzt aber, 1918, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde das Land politisch wiedergeboren. Was nicht alle Nachbarn gut fanden. Preußen-Deutschland musste sich zum Beispiel damit abfinden, dass jetzt der sogenannte polnische Korridor Ostpreußen vom Reich trennte. Und es war auch kein Zufall, dass der bekannteste Vorkämpfer von Polens Unabhängigkeit, Józef Piłsudski, lange in deutscher Haft gesessen hatte. Jan Palukat aus Warschau über eine schwierige Nachbarschaft.
Vielleicht klang die berühmteste Zugreise der polnischen Geschichte etwa so. Schüler spielten die Ankunft Józef Piłsudskis in Warschau nach und stellten das Video ins Netz. Gravitätisch schreitet der polnische Volksheld, dessen charakteristischen Schnauzbart in Polen bis heute jedes Kind kennt, mit steifem Uniformkragen das Empfangskomitee ab, das seine Mitschüler gebildet hat. Józef Piłsudski, der den wiederentstandenen polnischen Staat formte und bis zu seinem Tod zusammenhielt, ist heute unbestrittene Symbolfigur der Unabhängigkeit. Ein Mann von Hemingway-haften Zügen war er 1886 in einem versuchten Sprengstoffanschlag auf den Zaren verwickelt. Im Weltkrieg machte er sich als Kommandeur polnischer Legionen einen Namen. Ein Abenteurer, der später zum Staatsmann reift und im Alter zum Autokraten wird. Bewundert selbst von Adolf Hitler. Das NS-Regime veröffentlichte Piłsudskis Schriften mit einem Geleitwort Hermann Görings auf Deutsch. Zugleich ein Mann des 19. Jahrhunderts, der 1924 beim ersten Versuch einer Rundfunkansprache fremdelt mit der neuen Technik.
Ich stehe vor einem komischen Trichter und denke, dass sich meine Stimme von mir trennt und in die Welt geht ohne den, dem sie gehört. Ich muss lachen, dass diese Stimme plötzlich nicht mehr mein eigen ist. Wem gehört sie? Dem Trichter oder einer Aktiengesellschaft? Und am komischsten ist mir der Gedanke, dass, wenn es mich nicht mehr geben wird, diese Stimme von Herrn Piłsudski für 3 Groschen verkauft wird. Irgendwo auf den Märkten, fast wie Pfefferkuchen und Bonbons.
Piłsudskis Schicksal aber ist wie das ganz Polens eng mit Deutschland verbunden. 1918 sitzt er in Magdeburger Festungshaft, nachdem er mit seinen Legionen dem deutschen Kaiser den Treueid verweigert hat. Als im November die letzten Lichter des alten Reichs erlöschen, hofft Berlin auf einen Verbündeten in letzter Sekunde und versucht, Piłsudski doch noch für sich zu gewinnen. Dessen Vertrauter Kazimierz Sosnkowski, der mit ihm einsaß, erinnerte sich später im Gespräch mit Radio Free Europe so:
8. listopada koło godziny 11 przed południem kończyliśmy właśnie.
Am 8. November beendeten wir gerade unseren üblichen Vormittagsspaziergang im Garten, als wir die ungeduldige Klingel am Tor hörten. Uns eilten zwei seltsam aussehende Zivilisten entgegen. Vor allem einer der Herren war eigentümlich gekleidet. Auf dem Kopf ein abgenutzter, merkwürdig geformter roter Hut. Die Gestalt gehüllt in einen fleckigen Mantel von fantastischem Schnitt. Mit höchster Verwunderung erkannte ich den Grafen Kessler, der uns vor Wochen noch in der stolzen Uniform eines preußischen Offiziers besucht hatte. Kaum stand er vor uns, sagte er mit stotternder Stimme: Sie sind frei. Ich habe den Befehl des Reichskanzlers, Sie nach Berlin zu begleiten. Magdeburg revoltiert. Der Wagen wartet. Verlieren wir keine Minute, sonst bürge ich für nichts.
Der Diplomat Harry Graf Kessler hatte Piłsudski als Kommandeur im Krieg kennen und schätzen gelernt. Doch die Treueerklärung gegenüber dem untergehenden Reich verweigerten die beiden Polen, zu gut informiert über die Gesamtlage. Polen verdankte seine Wiedergeburt Männern wie Piłsudski, die den historischen Moment nutzten, in dem alle drei Teilungsmächte zugleich geschlagen waren. Aber auch US-Präsident Woodrow Wilson, der im 13. seiner 14 Punkte für die Nachkriegsordnung ein eigenständiges Polen mit Seezugang versprochen hatte. Die heutige Großstadt Gdynia an der polnischen Ostsee ist das symbolträchtigste Kind jener Zeit. In Sichtweite zum damals noch weitgehend deutschen Danzig wuchs Gdynia im Zeitraffer vom Fischerkaff zur Hafenmetropole, mauserte sich in wenigen Jahren zu einer der bedeutendsten Hafenstädte Europas mit zu Kriegsbeginn 39 über 100.000 Einwohnern. Jacek Friedrich, Direktor des Stadtmuseums Gdynia. Gdynia sollte auch ein Fenster zur Welt sein, im Sinne einer gewissen Expansion. Es gab die Vorstellung, Polen werde sich den Weltmächten anschließen, Kolonien haben. Das sich wieder aufbauende Polen suchte Anschluss an die erste Liga der europäischen Staaten.
Und eine Polin drängt sich viel zu sehr hervor, die horcht immer auf dem polnischen Korridor. Eine Italienerin.
Doch die Gegenprobe zur polnischen Freude über den Meereszugang war der deutsche Grimm über den polnischen Korridor. Selten so ironisch gebrochen wie in diesem Auftritt des Kabarettisten Otto Reuter über die Spezifika europäischer Frauen. Der Korridor nämlich schnitt Ostpreußen vom deutschen Volkskörper ab, wie es damals hieß, und machte zahlreiche Deutsche zur Minderheit im anderen Land. Und nicht nur das. Zu den von den Siegermächten verfügten Gebietsabtretungen gesellte sich der kleinere, aber wirtschaftlich bedeutsame Teil Oberschlesiens samt Kohlegruben. Eine Region, deren Blüte ausschließlich deutscher Tüchtigkeit zu verdanken sei, wie der preußische Ministerpräsident Otto Braun 1921 behauptete, ein Sozialdemokrat.
700 Jahre ist Oberschlesien deutsches Land, verdankt seine hohe wirtschaftliche Blüte allein deutscher Intelligenz, deutscher Arbeit.
In die Wut über die als ungerecht empfundenen Gebietsabtretungen mischte sich die Entrüstung, dass es ausgerechnet Polen war, das davon profitierte. Nicht nur ein ungeliebter Nachbar, sondern als Saison- und Räuberstaat verachtet. Kein ebenbürtiger Gegner wie Frankreich, sondern Produkt eines historischen Irrtums. In seiner Existenz unerträglich, wie der Weimarer Heereschef von Seeckt befand. Ein Staat, der verschwinden müsse und verschwinden werde.
Fast alle deutschen Parteien bis hin zu den Sozialdemokraten haben, wenn auch mit unterschiedlichen Motiven, waren sich in der Ablehnung des neu gegründeten polnischen Staates einig.
Erinnert der Konstanzer Osteuropa-Historiker Rudolf Jaworski.
Die antipolnischen Kampfschriften, Plakate, Karikaturen, die lassen sich nicht aufs rechte Milieu konzentrieren. Die waren wirklich weit verbreitet. Und da spielte natürlich dieses alte Klischee von der polnischen Wirtschaft eine große Rolle.
Ein langlebiges, überhaupt erst in allerjüngster Zeit verblasstes Negativklischee. Wirtschaft im engeren Sinne war damit erst später gemeint. Eigentlich wurzelte das Stereotyp in der am Ende gescheiterten alten polnischen Adelsrepublik, einem vergleichsweise demokratischen Staatswesen mit gleichem Stimmrecht für alle Adelsvertreter. Ende des 18. Jahrhunderts gab sich dieses Polen seiner Zeit voraus die erste moderne Verfassung Europas. Entfalten konnte sich die Mai-Verfassung indes nicht mehr, da die Republik bald darauf Beute der drei Teilungsmächte wurde und für mehr als 100 Jahre in Habsburg, Preußen und Russland aufging.
Diese Teilungen Polens wurden teilweise gerechtfertigt, publizistisch, mit den maroden Strukturen der altpolnischen Adelsrepublik. Marode vor dem Hintergrund des straff organisierten preußischen Staates. Also Sie sehen, das Negativklischee ist immer eben auch eine Spiegelung der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten. Aus preußisch-deutscher Sicht galt eben Polen als ein Land der Unordnung, Unfähigkeit, Chaos und Anarchie.
Eine Verachtung gegenüber unserem polnischen Nachbarn, die man noch weit bis in die alte Bundesrepublik hinein spüren konnte und die eben viel tiefere historische Wurzeln hat als die weitaus jüngere deutsch-polnische Versöhnung. Auch deswegen erscheint es waghalsig, wenn heutige Politiker mit feindseliger Rhetorik die Grundpfeiler dieser Versöhnung in Zweifel ziehen.
Jan Palokat aus Warschau über die komplizierte deutsch-polnische Geschichte aus Anlass der Wiedergeburt Polens vor 100 Jahren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.